Schlechte Menschen.
Faszinierend.
Wir bieten eine bereichernde Reise zu wohl ausgewählten historischen Grausamkeiten. Eine Reise mit beunruhigenden Perspektiven auf teuflische Details.
Kurzum, eine Lustreise.
Mit Lucifer.
Und Lemmy Tellier.
Eine Lustreise, von der Sie sich gut überlegen sollten, ob Sie sie mitmachen wollen.
Frau Fair.
Herr Tellier. Was haben wir denn heute wieder an schlechten Menschen?
Nicht nur schlechte Menschen, sondern verstörend schlechte Menschen, die deswegen so verstörend sind, weil man gar nicht weiß, ob man sie überhaupt als schlecht bezeichnen kann. Und das, obwohl es alarmierend ist und so...
Verstörend.
Ja, genau.
Und zwar verstörend, weil Kinder im Spiel sind.
Genau, aber in diesen Fällen eben nicht als Opfer, sondern... Kinder als Täter.
Ich bin mir eigentlich gar nicht so sicher, was ich verstörender finde. Kinder als Opfer? Ja, oder als Täter? Es ist beides furchtbar, völlig unfassbar.
Absolut, absolut. Und da, wissen Sie, Frau Fehr, deswegen machen wir diese Episode, scheint etwas aus dem Ruder zu laufen. Mhm. Passen Sie auf. Salzgitter, Juni 2022. Zwei erst 13- und 14-jährige Jungen ermorden ein 15-jähriges Mädchen. Wunsdorf, Januar 2023. Ein 14-Jähriger wird von einer Gleichaltrigen erschlagen mit einem Stein.
Entsetzlich.
Freudenberg, 2023. Zwei Mädchen, gerade mal 12 und 13 Jahre alt, erstechen gemeinsam eine 15-jährige Mitschülerin.
Das ist fürchterlich und trotzdem Absolut. Befürchte ich, dass sie gleich mit dem Silvester kommen. Silvesterkrawallen in Berlin, wo überwiegend Jugendliche auf Polizei und Feuerwehr...
Genau, mit bisher nicht gesehener Gewalt auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr losgegangen sind. Exakt. Drei Viertel der Täter waren unter 25
also
Jahre.
Also wenigstens keine Kinder mehr.
Als ob das jetzt wahnsinnig viel... Also und dann auch noch Stuttgart 2020, wo über 500 Jugendliche gewalttätig randalierten. In Stuttgart? Ja. Das war bisher völlig unvorstellbar.
Das stimmt. Aber lesen Sie zu viel Bildzeitung und ähnliche Presseerzeugnisse?
Das hätten Sie wohl gern, Frau Fehr. All diese Beispiele sind aus der ungeheuer boulevardesken Zeitung Die Zeit.
Ach.
Am 5. April 2023.
Ach. Jetzt atmen Sie doch mal aus.
Ja, was?
Sie sollen mal atmen. So.
So?
Sehr gut. Und jetzt schauen wir uns das alles mal genauer an. Also, da scheint was aus dem Ruder zu laufen oder bisher unvorstellbar. Ja? Das heißt also so viel wie, sowas hat es früher nicht gegeben.
Nee.
Ja, aber da müssen wir uns doch erstmal darauf verständigen, was genau es früher nicht gegeben hatte. Randalierende Jugendliche gibt es, seit es Jugendliche gibt.
Und die Morde von Kindern? Zum Teil ja auch von Kindern an Kindern? Was ist damit?
Genau, das schauen wir uns jetzt genauer an. Es gab zum Beispiel einen ganz furchtbaren Fall in England in den 50er Jahren. Mary Bell.
Mary Flora Bell, geboren 1957, war eine Doppelkindermörderin.
Ja.
Sie hat als 10-Jährige 1968 in der englischen Kleinstadt Newcastle upon Tyne in einem leerstehenden Haus einen 4-jährigen Jungen erwürgt.
Als man ihn fand, und wir ersparen Ihnen hier Details, in welchem schrecklichen Zustand man ihn fand, glaubte die Polizei an einen Unfall. Obwohl Mary Bell gemeinsam mit ihrer Freundin Norma,
die ebenfalls Bell mit Nachnamen hieß, aber nicht mit ihr verwandt war,
dort kurz nach der Tat vorbeischaute und danach sowohl die Tante als auch die Mutter des getöteten Jungen besuchte und sich auf verstörende Weise über sie lustig machten.
»Vermisst du Martin? Hast du um ihn geweint?«, fragten sie die Tante.
»Wo Martin denn sei?«, fragten sie die Mutter des Toten. Als die Mutter zur Antwort gab, Martin sei tot, sagte Mary grinsend, das wisse sie, sie wolle ihn in seinem Sarg sehen.
Und am Sonntag, nach dem Mord, an ihrem 11. Geburtstag,
Geburtstag
versuchte Mary Bell, die kleine Schwester ihrer Freundin Norma Bell, zu erwürgen. Allerdings konnte der Vater des Opfers das gerade noch verhindern.
Am selben Abend drangen die zwei Mädchen in eine Schule ein. Sie verschütteten Putzmaterial am Boden, zerstörten Schulinventar und hinterließen Zettel, auf denen gekritzelt stand, sie hätten Martin Brown ermordet und würden weitere Morde folgen lassen.
Unfassbar.
Unterschrieben waren die Zettel mit Fanny and Faggot, was so viel bedeutet wie Möse und Schwuchtel. Und darauf gab es keine Reaktion von der Polizei? Herr Tellier, vom Vater von Norma Bell, dessen Tochter Mary versucht hatte zu ermorden?
Also die Polizei sah die Schmierereien in der Schule als üblen Scherz an. Spätere Bekenntnisse, sie habe Martin Brown ermordet, wurden der notorischen Aufschneiderin und Geschichtenerfinderin Mary Bell einfach nicht geglaubt.
Ja, und dann ging es noch weiter. Ende Juli ging Mary Bell zum Haus der Familie Ho und behauptete, Norma Bell habe den kleinen Martin Brown erwürgt. Ihr wurde nicht geglaubt. Am 31. Juli 1968 erwürgte sie zusammen mit Norma Bell.
Ich muss das kurz nochmal einhaken. Das ist wirklich nicht nur verstörend, sondern auch noch verwirrend, aber genau so war es. Sie erwürgte zusammen mit ihrer Freundin Norma Bell den dreijährigen Brian Howe, wiederum in einer verlassenen Blocksiedlung. Sie ritzten dem Toten mit einer rasierklinge den Buchstaben M in den Bauch und haben ihn überhaupt unfassbar malträtiert. Mhm.
Später versuchten sie, Brians ältere Schwester, die auf der Suche nach ihm war, an den Tatort zu lotsen, was aber zum Glück misslang. Erst spät abends an diesem Tag wurde dann Brian Ho von der Polizei gefunden.
Der Polizei erzählte Mary Bell Details vom Fundort und versuchte, den Verdacht auf einen Jungen in der Nachbarschaft zu lenken, der aber ein Alibi hatte.
Na, zum Glück.
Ja, trotzdem wagte niemand wagte es tatsächlich, die 11-jährige Mary Bell dieser Verbrechen zu bezichtigen.
Ja, 11-jährig.
Ja, bis endlich Norma Bell, ihre Freundin, von der Polizei ihre Freundin des Mordes bezichtigte.
Ja, allerdings. Aber was ist das denn jetzt? Brutal? Empathielos?
Sind diese Kinder Monster? Kann man da sagen, sowas gab's früher nicht?
Also, letzteres ist ja schon mal geklärt. Offenbar gab es sowas in den 50ern genauso wie heute. Sind solche Kinder Monster? Also, Mary Bell hatte ein durchweg grauenhaftes Leben. Und zwar, also wirklich grauenhaft mit allem, was man sich darunter für ein Kind vorstellen
kann.
Eine Sozialsiedlung im England der 50er. Mutter Prostituierte, Vater kriminell. Die Mutter wollte sie übrigens als Kleinkind weggeben und hat sie fast vom Balkon geworfen. Es wurde nur knapp von einem Onkel verhindert.
Ja, Mary Bell wurde mehrfach von der Mutter vergiftet und kam dann ins Krankenhaus.
Ist doch schrecklich.
Es gab extremen sexuellen Missbrauch durch die Mutter. Mary musste als Kind die Freier der prostituierten Mutter befriedigen.
Ach.
Und was sich durchzog, auch bei ihren Mordtaten, sie legte immer wieder Spuren, damit jemand bemerkt, was sie getan hatte.
So wie sie im Fall des zweiten Mordes die Schwester des Getöteten versuchten, an den Tatort zu lotsen.
Ja, 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 ja.
So fiel Mary schon sehr früh durch Vandalismus und Gewalt auf. Schon im Kindergarten simulierte sie das Erwürgen anderer Kinder. Ich meine, das hätte man das merken müssen.
Die Frage ist doch da immer wieder, warum tut ein Kind sowas? Also von einem Motiv kann man ja dann nicht wirklich sprechen.
Ja, totale emotionale Zerstörung, ein Hilferuf, ein Schrei um Hilfe.
Ja, und dazu noch etwas, was wir wahrscheinlich nie verstehen werden.
Hm.
Was gab es eigentlich an Strafe, Frau Fair, wissen Sie das?
Ja, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Wie geht man mit so etwas um, beziehungsweise wie ging man in England in den 50ern damit um?
Mhm.
Die beiden Mädchen gaben sich nach Verhaftung gegenseitig die Schuld. Und obwohl sie einen der Morde gemeinsam begangen hatten, fielen die Strafen völlig unterschiedlich aus.
Okay.
Norma verhielt sich herzzerbrechend reuevoll und wurde freigesprochen.
Krass.
Mary Bell dagegen bekam wegen zweifachen Mordes lebenslänglich als 11-Jähriger.
Unfassbar. Das ist gut, es wurde später offensichtlich revidiert. Man konnte jetzt nochmal nachlesen, im Alter von 23 Jahren kam Mary Bell mit neuer Identität in ein Leben in Freiheit auf Bewährung. Also ich würde sagen,
wir lassen das an dieser Stelle einfach mal so stehen.
Ja.
Es ist irgendwie nicht möglich, das zu bewerten, richtig oder falsch, dass sie aus der Haft kam und ein Leben führen konnte.
Ja.
Und jetzt folgend, nicht um einfach nur grauenhafte Fälle von Morden durch Kinder aneinander zu reihen, sondern um klarzustellen, so etwas hat es schon immer gegeben. Hier der Fall von Jesse Pomeroy.
Jesse Pomeroy war der jüngste Mörder in der an Morden reichen Geschichte des US-Staates Massachusetts. Und das in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Jesse Pomeroy beginnt 1871 und 72 im Alter von 12 bzw. 13 Jahren extrem brutale Misshandlungen anderer Kinder und Jugendlicher.
Ja, und zu diesem Fall gehört untrennbar dazu, dass Pomeroy einen Vater hatte, der ihn ritualhaft übelst verprügelte. Dazu kam ein auffällig deformiertes Äußeres. Ein entstelltes Gesicht, sehr große Ohren, ein weißliches, seltsam schwimmendes Auge, vermutlich durch eine Virusinfektion als Baby, sowie die Schläge des Vaters. Durch das Aussehen war er Zielscheibe des Spottes anderer Jugendlicher. wir erzählen das jetzt nicht als Erklärung, sondern weil es so markant war und damals sogar die große Zeitung Boston Globe seine Geschichte in einem langen, ausführlichen Artikel erzählte. Und die letzte Zeile dieses Artikels lautete: "It is generally concluded that the boy is mentally deficient."
Also es wird allgemein angenommen, dass der Junge geistig zurückgeblieben ist.
Ja, genau.
Trotz der Schwere seiner Verbrechen wurde Jesse Pomeroy bereits nach 15 Monaten wieder entlassen. Auch das ist jetzt etwas, wo man heute sagen würde, das hätte es ja früher nicht gegeben.
Ja, das stimmt.
Einen jugendlichen Täter nach derart grausamen Taten nach 15 Monaten wegen psychischer Probleme aus der Haft zu entlassen.
Ja, aber genau das gab es eben auch schon 1872. Und Harold Schechter, Professor am Queens College, City University of New York und Experte für Serienmörder, schrieb über 100 Jahre später das Buch Fiend über Pomeroy, in dem er ausführte, dass in Massachusetts noch nie zuvor ein Jugendlicher mit einem Verbrechen von solcher Schwere überhaupt in Verbindung gebracht werden konnte. Noch nie zuvor. Also, das hatte es früher, also vorher, noch nicht gegeben.
Ja, genau, immer wieder. Aber wir komplettieren an dieser Stelle noch die Taten von Jesse Pomeroy, denn nach seiner Entlassung 1874 beging er als 15-Jähriger zwei so gewalttätige und grausame Morde, dass wir uns Details hier wirklich ersparen möchten.
Ja, das wollen wir. Und trotz seines Jugendalters, damals dann mit 16, wurde er zum Tod durch Hängen verurteilt.
Obwohl Jesse Pomeroy formal mit 16 Jahren bereits als Erwachsener angesehen wurde, war man dennoch vermutlich mal in dieser Zeit auch schlicht ratlos, was man mit einem so jungen und so brutalen Menschen jetzt eigentlich machen soll.
Verständlich. Fragt sich, was lag diesen Taten zugrunde?
Ja.
Emotionale Zerstörung, Verwahrlosung, schwere emotionale Verletzung, frühe Erfahrung extremer Gewalt.
Und dazu eben etwas, was wir wahrscheinlich nie begreifen werden.
Die Motive von Gewalt durch Kindern scheinen allerdings fast ebenso unterschiedlich zu sein wie bei Gewalttaten durch Erwachsene. Wiederum ohne Sensationsgier, sondern um die Breite der Palette anschaulich zu machen. Der Fall Josh Phillips, 1998.
Josh Phillips, der Jugendliche, ermordete seine Nachbarin und zwar aus Angst vor Strafe durch seinen Stiefvater nach dem Baseballspiel.
So schrecklich.
Dieser Stiefvater war extrem streng und auch gewalttätig und hatte Besuche durch andere Kinder strikt verboten. Das hatte Josh aus Einsamkeit nicht aushalten können, mit der Nachbarin heimlich Baseball gespielt und dann versucht, einen dabei entstandenen Unfall und den gesamten Besuch zu verstecken, indem er die Nachbarin in Panik ermordete. Ein irrsinniger Fall. Was gab es als Strafe, Frau Fair? Haben Sie es nachgelesen?
Lebenslange Haft ohne Möglichkeit der Begnadigung, obwohl er erst 14 und damit sogar unter 16 war bei der Tat. Aber dadurch wenigstens keine Todesstrafe. Und dann noch, um die Unterschiedlichkeit der Motive bei Kindermördern vollendet zu zeigen, der Fall der Geschwister Curtis und Catherine Jones, die 2015 als jüngste Mörder der USA nach 17 Jahren Haft freikamen, in die sie als 12- und 13-Jährige gekommen waren.
Curtis hatte in Absprache, also als Plan mit seiner Schwester Catherine, die Freundin des Vaters erschossen, mit 12 Jahren am Esstisch.
Das Motiv hier war Notwehr. Sie wollten sich den auch sexuell gewalttätigen Vater und dessen Freundin vom Hals schaffen. Der hatte sie über Jahre missbraucht und geschlagen und war gleichzeitig so aufmerksam zu seiner neuen Freundin. Ein gewalttätiger Mann, dem sie allein überlassen worden waren. Auch das Amt hatte bei Hinweisen auf die sexuelle Gewalt nicht gehandelt und den Kindern nicht geholfen. Ja, nochmal durchatmen, ja?
Ja, ich muss wirklich nochmal durchatmen, Frau Fair, Sie nicht?
Doch auch.
Puh.
Also, wichtige Erkenntnis, das gab es schon immer.
Wichtige Frage dazu, ist das, also brutale Gewalt von Kindern, signifikant mehr geworden?
Ja, da wiederum müsste man ja klären, mehr gegenüber welchem Bezugszeitraum. Nehmen Sie mal die Nazizeit. In dieser Zeit wurden gleich mehrere Generationen, eben auch Kinder, zu brutalster Gewalt angeleitet. Hitlerjugend, Pimpfe, Kindern wurde damals Gewalt als Umgangsform beigebracht.
Vermutlich auch deswegen gab es in den 50er Jahren dann in allen deutschen Städten gewalttätige Krawalle zwischen Jugendlichen und der Polizei.
Ganz ähnlich wie in der Silvesternacht in Berlin.
Sowas hat es früher nicht gegeben.
Und ganz konkret ist mal so Situation von heute. Was sagt denn da eigentlich die Kriminalstatistik?
Ah, Statistik, herrlich. Kriminalstatistik 2022. Hm? Die Kinder- und Jugendkriminalität ist gegenüber dem Vorjahr 2021 um 35% gestiegen. Auch Gewaltdelikte haben zugenommen.
Aha, also doch.
Ja, aber was genau ist wie gestiegen?
Das ist in der Tat interessant. Häufigste Delikte bei Jugendlichen und Heranwachsenden waren 2022 Ladendiebstahl, Beleidigungen und, aufgemerkt, Verbreitung von Pornografie. Aber auch die Gewaltdelikte von unter 14-Jährigen sind gestiegen.
Also zu den möglichen Gründen sagen Kriminalitätsforscher übereinstimmend, das sind Corona-Folgen. Yep. Psychische Belastung, Gewalt in den Familien.
Also insbesondere der Tatbestand Verbreitung von Pornografie durch Jugendliche ist vor dem Hintergrund der Pandemie irgendwie verständlich, würde ich sagen. Ja. Aber klar ist auch, die Jugendgewalt insgesamt ist über Jahre hinweg kontinuierlich gesunken. Mhm. Seit den Nullerjahren bis 2015 um insgesamt 50% nochmal gesunken.
Nach einem leichten Anstieg 2016 gab es in der Pandemie wieder einen Rückgang.
Kriminologen sagen, weniger Gelegenheit zur Tat senkt die Kriminalität.
Und nach der Pandemie kam jetzt eben der Anstieg. Aber nur bis auf das relativ niedrige Niveau von 2012. Mhm. Insgesamt also schon mal Fakt, es ist nicht mehr, sondern weniger Jugendgewalt.
Wobei, das ist eben das Problem, die einzelnen Fälle extremer Gewalt von Kindern dennoch nicht weniger schockieren, verstören und fassungslos machen. Was ist damit eigentlich statistisch, Frau Fehr?
Über viele Jahre hinweg gab es pro Jahr 10 bis 20 solcher verstörender Fälle in der Art wie zum Beispiel Freudenberg in diesem Jahr. Es sind aber absolute Einzelfälle und schwer mit anderen Fällen von Jugendgewalt vergleichbar. Das sagt Dr. Sabrina Hubs, Deutsches Jugendinstitut.
Auch Sibylle Winter, das ist die leitende Oberärztin der Klinik für Psychiatrie im Kindes- und Jugendalter der Berliner Charité, bestätigt, dass tödliche Gewalt von Kindern gegen Kinder selten sei. Und noch seltener, ich zitiere das mal, hat sie genauso gesagt, noch seltener ausgehend von Mädchen.
Das ist doch auch irgendwie beruhigend, oder?
Tja.
Ja. Nur in der öffentlichen Wahrnehmung sind solche Fälle natürlich überpräsent.
Also zentrale und auch abschließende Frage. Wie geht man jetzt damit um? Also wie geht man ganz konkret mit jugendlichen und kindlichen Tätern um? Was macht da Sinn? Was hilft?
Ja, dazu müsste man beantworten, was befördert furchtbares Verhalten? Offenbar Verwahrlosung, Perspektivlosigkeit, das Fehlen von liebevollen Bezugspersonen. Klare Grenzen, die fehlen.
Was aber wiederum, und das genau ist das Problem dabei, nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass jegliche Gewalt von Kindern aufhören würde, wenn man diese Faktoren ausschalten oder wenigstens deutlich verringern
ja,
würde.
Ja, aber das, insbesondere Verwahrlosung und das Fehlen liebevoller Bezugspersonen, gewalttätiges, empathieloses Verhalten fördern, das zeigen sowohl die von uns erzählten Einzelfälle als auch alle Untersuchungen von kriminologischen Experten.
Okay. Was hilft denn gegen Gewalt von Kindern?
Ja, leider kann man da ja nur Annahmen machen. Beispiele, gewaltfreie Erziehung, Antigewaltprogramme in Schulen, das scheint ebenso zu helfen wie geringere Jugendarbeitslosigkeit. Also einfach mehr Lebensperspektiven.
Es sind nur deshalb also nur Annahmen möglich, weil du kannst in den seltensten Fällen den Rückgang von Gewalt auf bestimmte Maßnahmen zurückführen.
Ja, das stimmt.
Also du kannst nicht sagen, dieser oder jener Jugendliche hat wegen genau dieses Antigewaltangebotes an dieser Schule genau diesen Mitschüler nicht verprügelt oder erstochen.
Das wäre eigentlich schön, wenn man das so rausfinden könnte, oder?
Wäre für Wissenschaft förderlich.
Ja. Also, der Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen bemängelt es als Riesenproblem, dass in Deutschland auf evidenzbasierte Überprüfung von Gewaltprävention weitgehend verzichtet wird. Aber dass sie helfen, ist ebenfalls in der Forschung eindeutig belegt. Was jedoch bei Gewalttaten von Kindern und Jugendlichen nicht zu helfen scheint, da sind sich die Experten übrigens auch international weitgehend einig, das sind härtere Strafen.
Ah. Also genau das, was von gewissen Kreisen immer wieder gefordert wird. Warum helfen höhere Strafen hier konkret nicht, Frau Fehr?
Naja, weil Gewalt von Kindern und Jugendlichen meist aus einem Affekt entsteht.
Okay.
Da wird im Moment der Tat überhaupt nicht über mögliche Strafen reflektiert. Und das trifft eigentlich schon recht schlicht den zentralen Punkt. Also das, was wir bei Gewalt von Kindern an Kindern jetzt zentral finden.
Genau, also bei solchen Taten von Kindern bzw. sehr jungen Jugendlichen versagen alle unsere Strafprinzipien. Das sind ja Abschreckung, Rache und Resozialisierung.
Ja, weil man im Grunde überhaupt nicht begreift, was einen so jungen Menschen antreibt, so etwas zu tun. Und man weiß nur, es wird vermutlich im Moment der Tat überhaupt nicht reflektiert. Ja. Und das macht uns im Grunde genommen so dringlich klar, dass wir das klären müssen, was wir eigentlich von Strafe erwarten, ja, und dass das gar nicht so leicht zu klären ist und sehr differenziertes Vorgehen erfordert.
Es ist ein sehr interessanter Punkt betreffend Strafen für Kinder als Täter. Ist mir mehr durch Zufall begegnet, ohne dass ich gerade gezielt für diese Folge recherchiert hätte.
Ach, ja?
Das betrifft den Fall eines Massenmordes an einer Schule in Belgrad.
Das war doch gerade im Mai jetzt, gerade
genau,
eben.
Ganz genau. Also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gerade eben. Ein 13-jähriger Schüler hat 9 Menschen erschossen, darunter 7 Mitschülerinnen und Mitschüler und 6 weitere schwer verletzt. Igor Djordjevic, Elternbeirat dieser Schule in Belgrad, gab Folgendes zu Protokoll. Ich zitiere das mal wörtlich. Für uns und unsere Kinder ist es wichtig, dass der Mörder nicht wieder freikommt und die Sicherheit bedroht.
Ja, und man muss dazu nochmal sagen, der Täter ist mit 13 nicht strafmündig und befindet sich nach Aussage des serbischen Präsidenten Vucic in einer psychiatrischen Anstalt.
Der Elternbeirat sagte weiter: Wir sorgen uns, dass, wenn er nicht zur Verantwortung gezogen wird, sich ein anderer den Mörder zum Vorbild nimmt.
Das kann man ja auch verstehen, diese Aussage. Das ist natürlich so ein Punkt bei Strafe. Gibt es das eigentlich, Nachahmung eines Verbrechens wegen zu geringer Strafe?
Ist vorstellbar.
Und man muss ja bei der Bestrafung das Sicherheitsgefühl und vor allem auch die Würde der Hinterbliebenen und Opfer im Blick haben.
Also es ist wirklich sehr komplex. Zusammenfassend lässt sich vielleicht dies sagen. Gerade Fälle von Gewalt durch Kinder schockieren uns so sehr, weil es uns nochmal auf einer anderen Ebene zeigt, wozu der Mensch unter bestimmten Bedingungen fähig ist. Denn ein Kind ist ja das, was für uns schutzbedürftig ist und die eigentlich guten Seiten des Menschen hervorholt.
Hervorholen sollte.
Ja. Ja.
Und das ruft entsprechend dringlich nach einer Beantwortung der Frage, welche Bedingungen sind das, die solch furchtbares Verhalten fördern, ermöglichen und wie können wir sie verhindern, ändern?
Also wir können daran sehen, an diesen Fällen von Kindesgewalt an anderen Kindern, wie dringlich es ist, alle erdenklichen Kapazitäten darauf zu fokussieren, welche Maßnahmen und welche Art von Zusammenleben verhindern, dass Gewalt und Brutalität eben aufbrechen.
Also eigentlich schlicht, wie können wir es schaffen, friedlicher zu leben?
Das ist, muss ich sagen, ein Grundgedanke aus dem fundamentalen Werk der Psychologie, die Unfähigkeit zu trauern,
ja,
von Margarete und
Buch.
Wolfgang Mitscherlich.
Ja.
Sollte man wirklich gelesen haben. Und zwar eben die Frage, wie wir durch liebevolle Erziehung es schaffen könnten, friedlicher zu leben. Und zwar ganz egal, durch wen oder welche Institutionen diese liebevolle Erziehung erfolgt. Es könnte im Falle einer zerrütteten Familie, wie bei den beschriebenen Fällen, könnte das jetzt zum Beispiel, könnten das Pflegeeltern sein, es könnte auch ein Heim sein.
Ja, oder sogar Haft,
ja,
wie im Falle der Geschwister Jones, Catherine und Curtis,
genau,
die während ihres Gefängnisaufenthaltes Berufe erlernten und heute ein gutes, der Gesellschaft zuträgliches Leben führen können.
Genau das hätten sie ja vermutlich nicht geschafft, wenn sie in dieser furchtbaren Situation mit dem gewalttätigen Vater geblieben wären.
Ja, wahrscheinlich.
Also es bleibt diese Frage, wie können wir es durch liebevolle Erziehung schaffen, friedlicher zu leben?
Ja, das ist die eigentliche Zivilisationsaufgabe.
Und letztendlich ist das doch eine Frage des Überlebens der Menschheit.
Ja, und mit einem so wuchtigen Gedanken verabschieden wir uns
bis zum nächsten Mal. Und zwar am 13. Dezember. Bis dann. Beunruhigende Restgedanken noch.
Das wünschen Ihnen von Herzen
Lemmy Tellier
und Lucifer.